Der deutschen Einheit, der steht ja unter dem Motto Grenzen überwinden. Das finde ich, wie gesagt, ekelhaft und heuchlerisch, weil Deutschland irgendwie Exportweltmeister bei den Waffen ist und auch gerade in der Flüchtlingspolitik man jetzt wieder sieht, dass halt die Politik immer einfach nur so eine heuchlerische Farce ist. Also einerseits werden dann kurz mal die Grenzen geöffnet, dann werden sie aber wieder geschlossen und der Asylrechtsverschärf wird zweimal innerhalb von einem Monat verschärft. Und also wenn man sozusagen so ein bisschen hinter die Kulissen anguckt, dann ist es einfach ziemlich ekelhaft. Und ich denke mal, dass da an dem Wochenende Frankfurt halt überschwemmt wird von Leuten, die wahrscheinlich relativ unkritisch dann Schwarz-Rot-Gold feiern. Und weil ich meine, was feiert man da, wenn man sich die Geschichte anschaut?
Also wir von der Partei, die Partei halten von der deutschen Einheit überhaupt nichts. Wir sind dafür, dass die deutsche Einheit rückabgewickelt wird und die Mauer wieder hochgezogen wird. Jetzt alle hoch mit der Mauer!
Hoch mit der Mauer!
Genau, Sachsen braucht kein Mensch.
Antifaschistischer Schutzwall.
Ja, am Wochenende kommt ein Großevent auf die Stadt Frankfurt zu. 25 Jahre deutsche Einheit unter dem Motto Grenzen überwinden. Wir können und kommen nicht umhin, der Feierstimmung mit kritischen Anmerkungen und einigen Gegenstimmen zu begegnen. Es ist Mittwoch, der 30. September. Ihr hört das ABS-Magazin wie jeden Mittwoch um 16 Uhr. Das ist das Magazin für Arbeit, Bildung und Soziales auf Radio X. Und am Mikrofon heute für euch neben mir der Nils.
Und neben mir der Steven. Hallo, auch von mir.
Ja, wir haben heute einiges vor. Wir wollen heute etwas kritisch berichten über die Einheitsfeierlichkeiten und den Blick.
Einen kritischen Blick darauf werfen, vielleicht. Mhm. Ja. Und haben da ein paar Sachen mitgebracht, die wir uns auch anhören wollen und die wir dann versuchen wollen, so ein bisschen im Gespräch für euch nochmal aufzudröseln und eventuell auch Fragen, die uns bewegen, nochmal zu stellen.
So viel sei schon mal gesagt. Wir werden nicht nur 25 Jahre in die Geschichte zurückschauen, wobei wir natürlich auch in der heutigen Zeit verweilen werden, uns auch fragen werden, was ist Deutschland heute, wie steht es heute da in Europa? Und darüber hinaus werden wir aber auch einen weiteren Blick zurückwerfen. Ich nenne jetzt mal zwei Jahreszahlen, einmal 30 Jahre in die Vergangenheit zurück, denn letzten Samstag fand eine Veranstaltung in Frankfurt statt, in der an den Tod Günter Sarrés erinnert wurde, eines Antifaschisten, der bei einer Gegendemonstration zu einer NPD-Versammlung ums Leben kam, als er von einem Wasserwerfer überfahren wurde. Und wir werden auch noch weiter zurückschauen in die Geschichte, ebenfalls mit einem Beitrag von dieser Demonstration, in der es NS-Zwangsarbeit in Frankfurt gehen wird, und zwar um das KZ Katzbach in den ehemaligen Adlerwerken.
Ja, wobei man da sagen muss, dass die Erkenntnis darüber, dass es dieses KZ gegeben hat, diese Außenstelle in den Adlerwerken, erst ziemlich spät in die Öffentlichkeit gelangt ist, aus dem Gallus heraus sogar selbst erarbeitet wurde. Und von daher ist also die heutige Sendung ein Blick in die Vergangenheit mit gewollten Wechselwirkungen in die Gegenwart, beziehungsweise den Betrachtungen der Wechselwirkung in die Gegenwart.
So sieht es aus, denn wie wir uns dachten, wir wollen nicht so ganz in diesen Freudentaumel mit einstimmen, sondern einfach auch mal schauen, wie sieht's denn eigentlich aus. Und ja, ich denke mal, wenn man sich momentan die Situation in Deutschland anguckt oder ja auch wie Deutschland in Europa dasteht, vielleicht um einen ersten Einstieg schon mal zu wagen, da wir ja auch sagen, wir gehen zurück bis auf die Zeit des NS-Faschismus. Mir ist da neulich eine Zahl untergekommen, die mich doch etwas schockiert hat, aber auch nicht verwundert. Und zwar war das dieses Faktum, dass 1945 Deutschland ziemlich gut dastand und 18% mehr Industrie hatte als vor 1933, was sehr stark damit zusammenhing, dass sehr viele Zwangsarbeiter eingesetzt wurden und gerade in der Rüstungsproduktion sehr viele Industriestädten aufgebaut haben, während eben im Rest Europas die meisten Industrieanlagen in Schutt und Asche gelegt wurden.
Ja, also, und auch die Alliierten ja wohl auch darauf geachtet haben, dass Industrieeinheiten, die zum Beispiel General Motors gehört haben, dass die verschont wurden. Also die internationalen Verflechtungen wurden damals auch schon berücksichtigt und vor allen Dingen dieses große sogenannte Wirtschaftswunder. Über Nacht waren die Geschäfte wieder voll mit Waren angefüllt. Das war eigentlich nur möglich, weil die Produktionsmittel noch vorhanden waren und man sozusagen bis zur Währungsreform produzieren konnte, was das Zeug hielt, um dann an den Markt zu kommen. Und das sind Dinge, die in der offiziellen Geschichtsschreibung doch sehr selten leuchtet oder besprochen werden.
Ja, und was in diesem Kontext natürlich auch noch zu bedenken ist, dass Deutschland damals ja auch sehr viele Kriegsschulden angehäuft hatte und eigentlich auch Reparationen hätte bezahlen müssen an die Staaten, die geplündert und zerstört wurden. Und das wurde damals aufgeschoben. Und aufgeschoben heißt eigentlich nicht aufgehoben.
Ja,
und wurde aber gekoppelt an die Unterzeichnung eines Friedensvertrages. Und die 2+4-Verträge wurden ja nicht als Friedensverträge deklariert. Also insofern ist das eigentlich immer noch offen und man hört ja heutzutage auch immer mal wieder aus verschiedenen Kreisen oder auch Staaten innerhalb Europas die Forderung an Deutschland, vielleicht auch mal die Nazi-Schulden an Griechenland zurückzuzahlen, was eine enorme Schuldensumme wäre im Vergleich zu dem, was heute Griechenland aufgebürdet wird.
Ja. Also, und da ist natürlich dann auch verwunderlich, dass das über die ganzen Jahre nicht hochgekommen ist, aber jetzt, wo es hochkommt, die öffentliche Stellung dazu eher eine negative, so nach dem Motto, lasst uns das doch endlich mal Vergangenheit sein, aber diese Vergangenheit, die kann man so nicht ruhen lassen. Und es geht nicht nur Griechenland so, es gibt auch noch andere Staaten, die eigentlich Reparationsforderungen an Deutschland richten könnten. Und das war in Griechenland nur ganz kurz nochmal ausgeholt. In Griechenland ist das natürlich auch dadurch konterkariert worden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Griechenland erstmal weiter Krieg geführt, nämlich ein Bürgerkrieg. Die Kommunisten haben gegen die revanchistischen Parteien gekämpft. Die Revanchisten haben sich mit Hilfe der Kriegsalliierten des Zweiten Weltkrieges, England, USA, durchsetzen können und daraufhin wurde eine Militärjunta errichtet, die bis in die 70er Jahre gehalten hat und die hatten natürlich kein Interesse daran, sich mit Deutschland um diese Dinge zu verhandeln. Und dann hat es einer Regierung bedurft, wie Syriza, die dieses Ding nochmal aufgenommen hat. Aber das nur so ganz kurz ein Seitenhieb dazu. Unsere Themen beschäftigen sich also mit der Jetztzeit und der Vergangenheit und der Wechselwirkung von Vergangenheit und Gegenwart.
Bevor wir loslegen, würde ich vorschlagen, hören wir jetzt erstmal ein Lied miteinander. Und das wird sein von Franz Josef Degenhardt, ein leicht ironisch-satirischer Blick darauf, was es heißt, stolz zu sein darauf, dass man deutsch ist. Viel Spaß dabei.
Und wir sind doch wieder wer, und längst glaubt uns keiner mehr, wenn wir so tun, als wären wir klein. Und nicht stolz, Deutsche zu sein, und nicht stolz, Deutsche zu sein.
Ja, Franz Josef Degenhardt, stolz Deutscher zu sein. Wir wenden jetzt, wie versprochen, den Blick 30 Jahre zurück, um genau zu sein, in dem September 1985. Und da hatte unser Reporter, der Steven, die Gelegenheit, bei einer Veranstaltung teilzunehmen und von dort O-Töne mitzubringen. Und es ging um Günther Saré. Steven, vielleicht kannst du an der Stelle nochmal unserer geneigten Zuhörerin zuhören, sagen, wer Günther Saré war, was es damit auf sich hatte, bevor wir die Mitschnitte dann hören.
Ja, genau, das mache ich mal kurz und weise auch direkt darauf hin, was wir jetzt mitteilen, stammt auch von einem Flugblatt, das dort verteilt wurde auf dieser Gedenkdemonstration am letzten Samstag von der interventionistischen Linken hier in Frankfurt. Ja, und erstmal zur Person Günther Saré. Günther Saré war 36 Jahre alt, im Frankfurter Gallus aufgewachsen, Schlosser im Vorstand des Jugendzentrums Bockenheim und unter anderem in der Bewegung gegen den Bau der Startbahn West am Flughafen Frankfurt aktiv. Und er wurde am 28.09.1985 von einem Wasserwerfer der Polizei überrollt und dabei auch getötet. Wir zitieren jetzt auch aus dem Flyer der IL die Ereignisse um den Tod von Günter Saré aus der Sicht eines Beteiligten.
Am 28.09.1985 war Günther einer von mehr als 1000 Demonstrierenden gegen eine abendliche Versammlung der NPD im Haus Gallus. Die faschistische und rassistische Partei wollte sich ausgerechnet an dem Ort treffen, wo Jahre zuvor der Auschwitz-Prozess stattgefunden hatte, und das ausgerechnet im Gallus, wo die damaligen Gastarbeiterinnen den Menschen dieser Stadt überhaupt erst Internationalität beibrachten. Nachmittags veranstalteten verschiedenste Initiativen aus dem Stadtteil auf dem Schulhof neben dem Bürgerhaus ein deutsch-ausländisches Freundschaftsfest gegen die NPD und gegen Rassismus. Etwa 700 Menschen nahmen teil. Der gerade laufende Kommunalwahlkampf der CDU unter Bürgermeister Walter Wallmann stotterte nur so vor rassistischen Äußerungen. Die CDU empfahl sich der deutschen Bevölkerung mit dem Slogan: „Das Ausländerproblem liegt in Ihrer Hand."
Frankfurter Linke und autonome Gruppen hatten dazu aufgerufen, die NPD-Versammlung zu verhindern, indem die Anreise der NPDler unmöglich gemacht werden sollte. In der Nähe der Galluswarte, an der Ecke Hufnagelstraße, Frankenallee, versammelten sich mehr als 1000 Menschen, um den Nazis den Weg zu versperren. Doch für die ca. 70 NPDler prügelte die Polizei wie so oft immer wieder eine Gasse durch die Menge. Die Gegenwehr auf unserer Seite war groß. Erkannte Nazis wurden sofort angegangen. In dieser Blockade wurde Günther am Abend von einem Wasserwerfer überrollt und getötet. Kurz zuvor hatte ihn der Strahl eines zweiten Wasserwerfers zu Boden gerissen. Als er sich gerade wieder aufrichten wollte, überfuhr ihn der Wasserwerfer. Zu Hilfe eilende Personen wurden von der Polizei weggeprügelt. Der Notarztwagen kam sehr spät. Die Kreuzung wurde abgeriegelt. Es entstand eine Totenstille.
Ja, und aus dieser Stille heraus kam es dann im Anschluss zu massivsten Auseinandersetzungen, die nicht nur an diesem Tag anhielten, sondern auch die nächsten Wochen. Und in dem Zusammenhang wurde der Polizei vorgeworfen, dass der Tod von Günter Saré Mord gewesen wäre. Und dieser Aufruhr, der sich also über Wochen erstreckte, war nicht nur in Frankfurt angesiedelt und zu spüren, sondern auch bundesweit. Und es ist auch so gewesen, dass damals in den folgenden Tagen eine Warnmache dem Ort des Todes von Günter Saré betrieben wurde. Aber die Demonstrationen richteten sich eigentlich auch gegen die hessischen Grünen, die dann folgten, die Demonstrationen. Ich kann mich auch selbst noch an die Zeit gut erinnern, oute mich also jetzt hier damit, dass ich im Jahr 1985 schon erwachsen war und das alles auch voll mitbekommen habe. Und damals war es so, dass die Grünen die erste Landesregierung mit bestritten haben, damals noch mit der SPD zusammen. Und was bei den Linken beziehungsweise bei den Demonstranten auch auf so großen Widerspruch gestoßen. Es war einfach die Tatsache, dass also in diesem Regierungsvertrag, den die Grünen und die SPD abgeschlossen hatten, auch eine Verstärkung der Polizei mit Wasserwerfern und anderen Ausstattungsmitteln vereinbart wurde und dass die Grünen sich sozusagen damals den ersten Schritt oder den ersten großen Schritt weg von ihrer Basis gemacht hatten. Und das hat natürlich auch viele Leute sauer gemacht, die eigentlich in der damaligen Zeit auf die Grünen viel Hoffnung gesetzt hatten. Das muss man einfach so sehen. War damals eine Protestpartei und die aus dem linken Spektrum kam und der viele Linke auch aktiv waren und beheimatet waren. Ja, und insofern ist es eigentlich kein Zufall, dass so autoritäre Ordnungshüter politischen Protest und Widerstand auch immer wieder mit Gewalt konterkarieren. Und in den letzten Jahren hatten wir ja bei ABS ja auch schon öfters berichtet, also Rassismus und Faschismus in diesem Land, könnte man den Eindruck haben, unter der polizeilichen Aufsicht mit dem vermeintlichen Duktus der Meinungsfreiheit gerechtfertigt wird.
Den Eindruck kann man allerdings gewinnen, ja. Wir haben ja auch, wie du sagtest, viel berichtet darüber. Also die Pegida-Veranstaltungen, die wir ja auch alle jetzt erlebt haben in diesem Jahr über mehrere Monate, jeden Montag wieder, wo ja auch Gegendemonstranten sehr häufig auch sehr extrem angegangen wurden und viele verletzt auch durch Pfefferspray gab oder Knüppeleinsatz. Und ja, also ich denke halt auch, wenn man das so betrachtet, also wir haben jetzt davor ja auch gesprochen, oder beziehungsweise auch das Lied gehört, in dem ja auch gesagt wird, viele erinnern sich halt ungern und kaum an das, was war. Und es gibt eben die Folgeorganisationen der Neonazis, der NSDAP und Gruppierungen wie die NPD und andere Rassisten und Nationalisten, die ja versuchen, in dieser Kontinuität auch weiter Politik zu betreiben. Und es sind eben die Antifaschistinnen und Antifaschisten, die sich dem entgegenstellen und dann häufig eben auch diejenigen sind, die dann von der Polizei ja verletzt werden, zur Seite geprügelt werden, so als hätte man eigentlich die Geschichte vergessen. Und ich denke, dass in dem Kontext vielleicht auch ganz gut ist, nochmal daran zu erinnern, wie das auch war 1945 mit dem Wiederaufbau der Staatsorgane in der Bundesrepublik Deutschland.
Genau, das ist ein Stichwort. Das war ein Wiederaufbau und kein Neuanfang. Ja. Man hat restauriert und nicht Neues geschaffen.
Das genau.
Darunter leiden wir heute noch.
Ja, wenn man da zum Beispiel darauf blickt, wie die Geheimdienste Operationen oder Kommando Gehlen, der ehemalige Geheimdienstchef für fremde Heere Ost, der eben Bescheid, der Bescheid wusste über die Kommunisten und die Sowjets, der direkt wieder eingestellt wurde als Geheimdienstleiter, um eben die Abwehr der kommunistischen Gefahr zu organisieren. Und es gibt zahlreiche Berichte darüber, dass in Hamburg zum Beispiel der erste Polizeipräsident auch bei der Gestapo im Osten tätig war und dann dort wieder eingesetzt wurde.
Ja, wie so vieles, also ganze Juristen es gibt auch eine Kontinuität in der Bundesregierung oder in den Bundesregierungen seit 1949, seit Gründung der BRD, waren eigentlich bis in die 80er Jahre Leute im Kabinett, wo man also herausgefunden hat, Nazi-Vergangenheit hatten. Also entweder aktiv in der Nazi-Zeit waren, NSDAP-Mitglieder waren, vielleicht sogar teilweise auch eine SS-Vergangenheit hatten. Es gab ja also auch dann den Fall Filbinger, der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident, der als Marinestaatsanwalt gearbeitet hat, in der Zeit und zu Kriegsende noch Leute zu Tode verurteilt hat. Diese Dinge sind alle mitgeschleppt worden und auch Wissen von den Amerikanern. Man ging wohl davon aus, dass man ein funktionierendes Gesellschaftssystem etablieren will, man ja die sogenannten, ich sage es jetzt in Hochkommata, Fachleute braucht. Und da hat man einfach auf die vermeintlichen Fachleute zurückgegriffen und hat sie dann entnazifiziert. Dann gab es einen Persilschein und damit war alles gut. Und die Bundesrepublik konnte dann in ihre Wirtschaftswunderzeit starten. Mhm. Aber Nazis gab es immer. Und es gab auch immer Antifaschisten. Und 1985 ist eigentlich uns näher, als man glauben sollte, wenn wir sehen, die Entwicklung mit NSU, die sich in den letzten Jahren hier bei uns aufgetan haben.
Ich würde aber jetzt auf ein anderes Thema erstmal hinaus. Du sagtest dann, die Fachleute, die hat es gebraucht und die braucht es auch, auch immer und es geht auch viel um Wirtschaft und damit kommen wir auch zu einem Redebeitrag von dieser Demonstration am letzten Samstag, der gehalten wurde aus dem sogenannten Ja-Basta-Netzwerk. Und dort wird auch eine Verbindung gezogen zur aktuellen Politik der Bundesrepublik Deutschland in Bezug auf Mexiko. Es ist nämlich auch ein Jahr her, dass dort 43 Studentinnen verschwunden sind und später ermordet aufgefunden wurden. Und im folgenden Redebeitrag wird es eben darum gehen, wer die Täter sind, die hinter diesen Morden standen und inwiefern dort auch deutsche Wirtschaftsinteressen und Politikinteressen ihre Finger im Spiel hatten.
43 verschwundene junge Leute zwischen 18 und knapp über 20 und 43 Familien, die erschrocken, entsetzt und voller Trauer und Wut nach ihren Angehörigen riefen. Am Anfang sagte jeder, gut, das war die Narco-Guerilla, das waren die kleinere politische Chargen. Aber es stellt sich sehr schnell raus, dass es Bundespolizei und Militär war, die dort auch 7 Menschen erschossen haben und die 43 Studenten haben verschwinden lassen. Und mit diesen Leuten hat die deutsche Bundesregierung einen Vertrag zur Ausbildung und Ausrüstung von Militär und Polizei beschlossen. Und dieses Abkommen wird schon seit geraumer Zeit praktiziert. Es ist ein Sicherheitsabkommen, das vor allem die Sicherheit der deutschen Investoren in Mexiko garantieren soll. Von VW bis zu zig Pharmakonzernen. Hunderte Patronenhülsen wurden gefunden und ein Gutteil dieser Hülsen kam aus Gewehren des deutschen Waffenproduzenten und Waffenhändlers Heckler und Koch, der sich damit eine goldene Nase verdient. In Mexiko erstarren die Menschen oft vor der Übermacht von Staat, Polizei, Militär und den Narcos. Aber diesmal nicht. Die Angehörigen ließen und lassen sich nicht zum Schweigen bringen und dieser Widerstand erfasste die gesamte mexikanische Zivilgesellschaft. Es war ein Erdbeben, das bis heute nicht ganz verebbt ist. Auch wenn die Merkel gerade zynischerweise versucht, mit dem Flüchtlingselend zu punkten, kann uns dieser Eisblock von einer Frau nicht täuschen. Sie und ihre gesamte Regierung haben spätestens seit der Durchsetzung ihrer neoliberalen Ziele gegen die griechische Bevölkerung jede moralische Legitimität verloren. Sie genehmigen und verschweigen die Waffenexporte, mit denen Proteste und Aufstände in Mexiko, in Kurdistan und überall auf der Welt niedergeschossen werden. Und sie haben auch dafür die Verantwortung. Ihr Geschwätz kann darüber nicht hinwegtäuschen. Die Ziele der deutschen Regierung, der türkischen Regierung im Übrigen auch, und der mexikanischen Regierung, die sind sich sehr ähnlich. Und sie heißen Macht und immer mehr Profit. Deswegen unterstützt die deutsche Regierung Peña Nieto und dreht sich angesichts von mehr als 25.000 Verschwundenen innerhalb von 10 Jahren und noch unzählig mehr Morden, zum großen Teil begangen mit deutschen Waffen, weg.
Ja, das erstmal der erste Teil aus dieser Rede. Eine kleine Info am Rande. Wir haben auch im letzten Jahr schon mal berichtet über diese Vorfälle in Mexiko und auf unserer Website www.absmagazin.de findet ihr die auf jeden Fall auch zum Nachhören. Es wurde jetzt ja in diesem Beitrag auch schon einiges angesprochen, also es ging um Rüstungsexporte. Man ja sagen kann, also Deutschland liegt ja hinter den USA und Russland weltweit auf Platz Nummer 3 der Exporte für Waffen. Und wir haben gehört, also die werden nach Mexiko geliefert, die tauchen immer wieder in Gebieten auf, wo diese Waffen auch gar nicht sein sollten, wo ja die Bevölkerung angegriffen wird von Paramilitärs oder auch von Regierungstruppen. Wir hatten vor ein paar Jahren die äußerst fragwürdigen Leopard 2 Lieferungen an Saudi-Arabien und auch mit Griechenland bestehen ja nach wie vor Rüstungsdeals, die ja trotz all dieser ja, man kann schon sagen, erpresserischen Maßnahmen, die über Griechenland gezogen werden, auch nach wie vor fortbestehen und eingehalten werden sollen. Und ja, mit Griechenland ist da auch schon so ein Schlagwort gefallen, worum es uns jetzt auch nochmal gehen soll und will an dieser Stelle. Wir bekommen ja mit, was gerade stattfindet, also ein Ausverkauf des Landes. Ein Beispiel hier aus Frankfurt ist, dass die Fraport ja großes Interesse gemeldet hat, die lukrativen Flughäfen in Griechenland aufzukaufen bzw. die Betreiberlizenzen für 40 Jahre zu erhalten. Und so wird das auch sehr wahrscheinlich mit sehr vielen anderen Industriezweigen in Griechenland geschehen. Alles, was lukrativ ist, wird in die Hände ausländischen Kapitals gehen. Ja, also das deutsche Kapital wird sich da auf jeden Fall auch schön bereichern. Und da sind wir ja auch wieder angelangt bei etwas, was wir aus unserer Geschichte, bundesdeutschen Geschichte auch schon kennen. Denn mit 25 Jahren Einheit kam ja auch die Treuhand in den ehemaligen Osten.
Ja, sie kam nicht in den Osten, sondern sie wurde noch in der alten DDR von der Volkskammer beschlossen, die Einrichtung der Treuhand. Und eigentlich ist eine Treuhand ein Unternehmen, das, wie der Name schon sagt, treuhänderisch im Sinne desjenigen zu handeln hat, der eben den Treuhänder beauftragt. Und eigentlich war es bei dem Volkseigentum, das zumindest auf dem Papier das Volkseigentum der Bevölkerung der DDR war, hat die Treuhand sozusagen diesen gesetzlichen Auftrag, den sie hat, kann man nachlesen, gibt ein Treuhandgesetz, das gilt also auch für andere Treuhänder, hat die Treuhandanstalt sehr verstoßen, maßgeblich, hat das zerschlagen, was hätte eventuell Konkurrenz geben können, und hat das verkauft, wo die Begehrlichkeiten des Großkapitals drauf gelegen haben. Mir liegt es eigentlich fern, irgendwie der SED nachzutrauern oder nachzureden, aber etwas ist mir aufgefallen, dass diese Horrorszenarien, die man damals entworfen hat und auch als Begründung benutzt hat, um diesen sogenannten antiimperialistischen Schutzwall, die Mauer, aufzubauen, dass genau die nach dem Fall der Mauer eingetroffen sind. Also das soll sollte nicht heißen, dass ich mir die DDR oder die SED wieder wünsche, aber Tatsache ist, es ist so gekommen. Die Heuschrecken waren da und sie haben das Land geplündert.
Und was man ja auch sagen kann, also solange diese deutsch-deutsche Grenze noch bestand, war ja auch der westliche Kapitalismus doch sehr bemüht darum, ein soziales Antlitz zu bewahren. Ja. Also er konnte sich auch nicht in seiner vollen Kälte und in seinem vollen Ausmaß zeigen. Man wollte ja ein Image erzeugen, dass es im
Wir sind die Besseren.
Dass es im Kapitalismus besser geht.
Das bessere Deutschland, wir sind das sozialere, das gerechtere Deutschland. Aber mit dem Wegfall des Blockgegners, der Warschauer Block, der Osten, Osteuropa, der da gegenüberstand, sind da ganz schnell die Tücher gefallen und man hat sozusagen ungezügelt loslegen können. Und es gab ja dann bei der Treuhand auch mehrere Vorsitzende. Einer ist unter ungeklärten Umständen auch ums Leben gekommen, also er ist ermordet worden, Rohwetter hieß er, glaube ich. Und ihm folgte dann die Frau Bleul und die hat dann die Treuhand geführt bis zum Jahr 1996. Da wurde sie dann aufgelöst und in eine Amt umgewandelt für die Angelegenheiten des ehemaligen Staatseigentums der DDR, irgendwie so heißt das. Habe ich jetzt leider nicht ganz parat, ich habe mir das jetzt auch nicht aufgeschrieben. Aber was daran das Interessante ist, die Deutschen haben Erfahrung mit der Abwicklung von Staaten. Und diese Erfahrung, die bekommen die Griechen jetzt ganz deutlich zu spüren.
Ja, und ich denke, was man auch nochmal in dem Kontext sagen kann, dass er dann auch nach diesem Wegfall der Systemopposition mit der Agenda 2010 und der Einführung von Kurzarbeit, Leiharbeit, den niedrigen Löhnen in Deutschland eben Deutschland auch zum Export Weltmeister innerhalb dieser EU werden konnte und mit diesem Exportüberschuss und den Exporten in die anderen europäischen Länder eben auch diese Stellung ausbauen konnte, die es heute innehat. Ja, und ich denke jetzt auch noch an diese Leute, die jetzt im ehemaligen Osten sich ja auch als Verlierer empfinden, und an diese ganzen Proteste, die man da mittlerweile leider mitbekommen muss gegen Flüchtlinge, Pegida-Bewegung und all das. Also ich finde das ziemlich irre, wenn man sich das mal anguckt. Also wir hatten 2008, da hole ich jetzt nochmal kurz aus, 2008 eine Krise des Kapitalismus, die sich geäußert hat im Platzen von Finanzspekulationsblasen. Ja. Und es hat ein paar Jahre gedauert und das Ganze wurde in eine Krise der Staatsfinanzen umgewandelt, also diskursiv, würde ich sagen. Natürlich ist das immer noch dieselbe Krise des Kapitalismus, die es damals schon war, also Überproduktion und Akkumulationskrise. Aber im öffentlichen Diskurs hat sich so verschoben. Griechenland wurde dann irgendwie auch zum Sündenbock deklariert. Und wenn man das jetzt weiter denkt, also heute spricht man ja auch viel weniger darüber und viel mehr über die sogenannte Flüchtlingskrise. Mhm. Ja, also jetzt ist das irgendwie wieder so gewendet. Ja, also dass irgendwie von der Hochfinanz oder vom Kapital das Ganze jetzt, diese Schuld irgendwie umgeleitet wird, auch auf Flüchtlinge, und da Ängste geschürt werden, ja, und also rassistische Vorurteile wieder aufbrechen und all das, ja, und die Nazis also und Faschisten ja, also heute irgendwie doch wieder versuchen, so eine Meinungshoheit zu erlangen auf der Straße und mit all ihren Taten.
Ja, und da muss man natürlich auch sehen, es gibt ja bei vielen so den Eindruck, dass also diese rechten oder das rechte Gedankengut fast sowas wäre wie ein in dem ostdeutschen Genpool festgelegter Defekt mitnichten. Nein, es ist eigentlich, fällt sich ganz anders. Es ist nämlich so, dass mit dem Zusammenbruch der DDR und der Auflösung der Strukturen ein Machtvakuum entstanden ist. Und das haben die ganzen rechten Kräfte, also auch gegen die Menschen wie Günter Saré in den 80er Jahren in Westdeutschland demonstriert haben, haben die vermeintliche Gunst der Stunde ausgenutzt und haben in den neuen Bundesländern, in Neufünfland, in fünf neuen Bundesländern die Lunte gelegt, die heute ziemlich heftig brennt in Deutschland.
Ja, dazu vielleicht auch nochmal die Empfehlung, da hatten wir auch schon mal eine Sendung dazu im Januar diesen Jahres, auch zum NSU und ja, die Verwicklung.
Kann man auch auf der ABS-Seite hören oder auch jetzt das, was du angesprochen hast mit dem Hartz IV, der Ausschaltung der innereuropäischen Konkurrenz durch Einführung eines Billiglohnsektors, hatten wir auch den Herrn Butterwegge im Gespräch Anfang des Jahres im April, Armutsforscher, der hat ein Buch entwickelt, geschrieben, 10 Jahre Hartz IV und die Folgen. Darauf nochmal hingewiesen. Wir reden hier in der Sendung auch über so ein paar Dinge, die wir jetzt voraussetzen, auch wenn ihr uns das erste Mal oder das zweite Mal vielleicht hört. So sei euch nochmal anempfohlen, absmagazin.de. Mhm. Und dort findet ihr die Beiträge, über die wir jetzt auch hier gesprochen haben, nochmal zum Nachhören.
Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Aufnahme von Ja Basta vom letzten Samstag. Und da geht es jetzt auch nochmal darum, welche Funktion eigentlich in Mexiko Paramilitärs und hier Faschisten ausüben im Diskurs und inwiefern sie auch zusammenarbeiten mit staatlichen Diensten.
Eine Aufgabe, die in Mexiko Paramilitärs und Narcos übernommen haben, nämlich Angst und Terror verbreiten, erledigen hier die Faschisten. Und hier wie dort werden sie von der Staatsmacht, sprich Polizei, hier auch Geheimdiensten, geschützt und unterstützt. Wir sehen es derzeit ständig bei Nazi- und Pegida-Aufmärschen. Vor 30 Jahren wollten sich alte und neue Faschisten abends im Haus Gallus treffen, in städtischen Räumen. Antifaschisten und Antifaschistinnen versuchten, das zu verhindern. Selbstverständlich schützte die Polizei das Treffen der Faschisten. Es kam zu Wasserwerfereinsätzen. Einer von uns, Günter Saré, wurde von einem Wasserwerfer erfasst und umgefahren. Der Fahrer dieses tonnenschweren Fahrzeugs bremste nicht einmal, als er Günther vor sich sah, deutlich sichtbar im Licht der Scheinwerfer. Er ließ den Wasserwerfer über ihn drüber rollen. Günther lag schwer verletzt auf der Straße. Ein anwesender Mediziner durfte ihm nicht helfen. Wir mussten zusehen, wie sie ihn sterben ließen, auf der Straße verbluten. Der Hass dieser Leute richtet sich wie überall, auch hier, gegen Antifaschistinnen und Antifaschisten und die von links und unten. Es ist das, was Günther mit den 43 verschwundenen Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa und zahllosen anderen Menschen verbindet. Sie waren keine Helden, keine wichtigen Leute, die das große Wort führen und im Vordergrund stehen. Sie waren und sind ganz einfache, normale Leute, die wissen, was Ungerechtigkeit bedeutet, weil sie es am eigenen Leib spüren, die sich aber ihre Würde und ihren Anstand nicht nehmen lassen. Darum kämpfte Günther, darum die 43 Studenten und viele unzählige andere mehr überall auf der Welt. Wann und wie jemand stirbt, darüber haben wir wenig Kontrolle. Aber wir haben die Kontrolle darüber, wie wir leben. Oder weniger pathetisch, die kriegen uns nicht klein.
Ach Deutschland, deine Mara, es ist das alte Lied. Schon wieder Blut und Tränen, was gehst du denn mit denen? Du weißt doch, was dir blüht.
Wir hatten gerade von Wolf Biermann 3 Kugeln auf Rudi Dutschke. Und nun gehen wir noch einmal 70 Jahre zurück in der Geschichte, denn vor 70 Jahren wurde Auschwitz befreit, vor 70 Jahren endete die Zeit der NS-Diktatur und wie wir eingangs bereits erwähnt haben, gab es auch in Frankfurt eine Außenstelle des KZ Buchenwald, das KZ Katzberg in den ehemaligen Adlerwerken. Und auch dazu gab es einen Redebeitrag auf der antifaschistischen Gedenkdemonstration am letzten Samstag. Da sprach direkt vor den Adlerwerken Lothar Reininger, ein ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Adlerwerke und Mitglied im Verein Leben und Arbeiten im Gallus und Griesheim. Und in diesem Beitrag redete er über die Zwangsarbeit in Frankfurt und über die sogenannte Evakuierung dieses Zwangsarbeitskonzentrationslager, als die Amerikaner bereits auf der anderen Seite des Mains standen. Und er spricht auch über das große Schweigen, das über diesem Teil der Frankfurter Geschichte lag und das sehr lange dauerte, bis es überhaupt aufgearbeitet wurde. Und auch in diesem Redebeitrag wird es wieder um einige Personalkontinuitäten gehen, also Menschen, die damals Bescheid wussten, dabei waren und auch nach 45 noch zu ihren Ehren kamen. Wir hören jetzt den Beitrag von Lothar Reininger.
In den Adlerwerken gab es, wie in vielen anderen Betrieben in Frankfurt, Zwangsarbeiter. Rund 40.000 Zwangsarbeiter haben in Frankfurter Betrieben gearbeitet. Als Ende, Mitte 44 die Kriegsproduktion und Adlerwerke war damals ein ganz kriegswichtiger Betrieb für das Naziregime, immer mehr eingebrochen ist, hat die Firmenleitung sich Gedanken gemacht, wie sie nochmal die Produktivität steigern können und man bat um Unterstützung aus Konzentrationslagern. In dieses Konzentrationslager Deckname Katzbach, was ein Außenlager von Natzweiler war und Natzweiler wiederum von Buchenwald, sind im Laufe der 8 Monate bis März 1944 rund 1650 Menschen reingekommen und überlebt haben das Ganze bis zum nach März 1945 gerade mal rund 50, 55 Menschen. Das war eines der grausamsten Konzentrationslager, was es gab. Die Menschen mussten 12 Stunden am Stück arbeiten. Die Ernährung war katastrophal. Die Unterbringung war in Stockbetten, wie man es auch aus KZs kennt, im 4., 5. Stock. Durch Bombeneinschläge waren die Scheiben schon alle kaputt und der Winter war einer der kältesten. Viele Menschen sind dort erfroren, sind an mangelnder Hygiene und Krankheiten gestorben. Und allein auf dem Frankfurter Hauptfriedhof hat man noch früher getagt als polnische Kriegsgräber. Man wollte ja nicht von einem Konzentrationslager mitten in dieser ehrenwerten Stadt sprechen. Liegen allein 528 Menschen. Gestorben sind in Frankfurt aber viel mehr, weil als das Lager evakuiert werden sollte, hatten wir alle, die nicht mehr laufen konnten, schon in Viehwaggons gesperrt und hat sie 2-3 Tage auf dem Gleisvorfeld stehen lassen. Da sind schon Dutzende von Menschen hier in Frankfurt gestorben, sind dann aber noch in Vernichtungslager transportiert worden. Aus diesem Konzentrationslager, was unter den Adlerwerken geführt wurde, war der Chef der Adlerwerke damals, der Ernst Hagemeyer. Nach dem Krieg kam er in den Knast, 1948 hat man ihn wieder rausgeholt, weil man ihn gebraucht hat, hat ihn hier wieder eingesetzt als Chef der Adlerwerke und später haben die Leute noch Ehrungen bekommen und Verdienstkreuze. Die Dresdner Bank hatte zu dem Zeitpunkt fast die Mehrheit von den Adlerwerken, hat die kontrolliert, der Karl Götz, Ehrenvorsitzender der Dresdner Bank und hier Aufsichtsratsvorsitzender, hat von all dem alles mitbekommen. Auch Karl Götz wurde später noch das Bundesverdienstkreuz angeheftet. Als im März 1945 immer klarer wurde, dass der Krieg zu Ende geht und die Amerikaner immer näher kamen, war auch manchen Häftlingen klar, dass es hier dem Ende entgegengeht. Und manche haben wohl geahnt, dass man versucht, vorher noch die Zeugen für dieses Konzentrationslager in der Art zu beseitigen, dass man die Menschen liquidiert. 2 haben da am 14. März die Initiative ergriffen und sind geflüchtet, Adam Golub und Georgi Lebedenko. Die beiden sind aus den Adlerwerken geflüchtet, sind in die Lahnstraße, in die Kriegsstraße, sind dann schon von der SS verfolgt worden und haben sich dort in Kellern versteckt. Leider muss man sagen, dass auch die Bürger mitgewirkt haben, diese geflohenen KZ-Häftlinge aufzuspüren und dann wurden sie auf offener Straße zusammengeschlagen und dann vom Lagerkommandant Weiß auf offener Straße erschossen. Als dann die Amerikaner schon im Stadtwall standen, am 25. März, hat man gesagt, man muss dieses Konzentrationslager hier evakuieren. Zwei Tage vorher hatten wir eben die nicht mehr gehfähigen in Viehwaggons gesperrt, was ich schon geschildert hatte. Und die anderen haben dann in der Nacht am 24. und 25. März diesen Todesmarsch begonnen, sind hier mitten durch die ganze Stadt gelaufen, am Hauptbahnhof vorbei. Und hinter Fechtenheim hat man dann schon alle, die nicht mehr gehfähig waren, erschossen, entweder in Main geschmissen oder in den Straßengräben verbuddelt. Auf diesem Zug sind sehr viele ums Leben gekommen. Man hat dann in Hünfeld nochmal alle Juden austreten lassen, hat alle, die jüdischen Glauben waren, dort erschossen. Alle anderen sind nach Buchenwald, von dort aus mit dem Zug verfrachtet worden, von Buchenwald aus wieder evakuiert worden nach Dachau, da kamen dann noch 40 lebend an. Dieses Konzentrationslager Katzbach hat in der Stadtgeschichte bisher kaum stattgefunden. Es hat ewig gedauert. Ende der 70er Jahre gab es schon mal eine Demo von sozialistischen Jugendorganisationen, die eine Gedenktafel angebracht hatten. Der Emil Kallebach und der Peter Gingold, vielen hier in dem Raum bekannt, haben erzählt von diesem Konzentrationslager. Es war ja letztendlich von Buchenwald beschickt worden mit KZ-Häftlingen. Und diese Gedenktafel wurde damals nach wenigen Stunden schon wieder entfernt. Und die Stadt Frankfurt hat alles getan, um diesen Schandfleck in dieser Stadt geheim und ruhig zu halten. Und in den letzten Jahren, nachdem jetzt bestimmte Verantwortlichen auch biologisch ausgefallen sind, weil sie verstorben sind, ist es etwas leichter, die Wahrheit über ein Konzentrationslager in der Goethestadt mitten hier unter uns zu veröffentlichen. Und umso schlimmer wiegt das, wenn man überlegt, dass 300 Meter hiervon entfernt 1985 die Nazis ihren Landesparteitag machen wollten, an dem Ort, wo die Auschwitz-Prozesse stattfanden. Und das ist auch der Grund, warum es wichtig ist, immer und immer wieder daran zu erinnern, dass Faschismus in diesem Land keine Chance haben darf. Faschismus ist keine Meinung, Faschismus ist ein Verbrechen und wir müssen stetig und dauerhaft darum kämpfen, dass diese Verbrecher und all die, die sie auch im Staat nach wie vor noch unterstützen, keine Chance haben. Vielen Dank.
Lothar Reiniger auf einer Veranstaltung zu dem Gedenkfeiern um die Ereignisse des September 1985 am Todestag von Günter Saré. Und wir haben jetzt uns gerade einfach nochmal gedacht, es wäre vielleicht auch nochmal ganz gut, nochmal zu erwähnen, warum wir den Bogen jetzt unter dem Topic Tag der Deutschen Einheit, Feierlichkeiten in Frankfurt so groß gezogen haben. Man könnte ja eigentlich sagen, ach, Deutschland geht's gut und in diesem Wiedervereinigungstaumel, es gibt ja viele, die sagen, ach, was interessiert uns jetzt die Vergangenheit, lasst uns die ruhen, lasst uns nach vorne blicken. Aber es gibt keine Zukunft ohne die Vergangenheit. Davon sind wir beide überzeugt. Und die Kenntnis der Vergangenheit und die Ereignisse der Vergangenheit ist für die Zukunft einfach wichtig. Und nicht um irgendwelche Traditionen aufrechtzuerhalten, Feiertraditionen, sondern tatsächlich um zu verhindern, dass bestimmte Dinge wieder passieren können. Geschichte wiederholt sich so nicht, aber die Triebfeder, die Menschen zu Dingen bringt, wie es im Faschismus war, die existiert immer noch und die Gefahr, dass da was passiert, ist sehr groß. Und deswegen sind wir ein bisschen heute als Nestbeschmutzer unterwegs und im Falle des Feiertaumels hier in Frankfurt zum 3. Oktober, wo warst du eigentlich am 3. Oktober 1990?
Am 3. Oktober 1990. Ich war damals noch nicht so alt, also ja. Ich glaube, ich habe das gar nicht so wirklich registriert. Ja. Also ich war da, glaube ich, 7 Jahre alt in diesem Jahr und als der Mauerfall war, war ich 6 Jahre alt. Also ich saß da auf jeden Fall im elterlichen Wohnzimmer und wir haben in den Abendnachrichten die Bilder gesehen von Menschen, die auf der Berliner Mauer saßen. Und das war ja schon ein Jahr davor, ne? Am 9. November 89, auch ein markantes Datum in der deutschen Geschichte.
Sehr wohl, ja.
Der 9. November, also vielleicht auch deshalb nochmal der Sprung zurück in die Zeit des Faschismus, war der Tag der Reichspogromnacht. Also als in Deutschland erstmals in einer Nacht von den Nazis und von den Bewohnern und Bürgern dieses Landes Synagogen angegriffen und angezündet wurden und jüdische Geschäfte zerstört wurden. Und das ist dieses Datum gewesen, das es eben nun nicht zu diesem Feiertag gebracht hat, zu diesem großen, alljährlichen, ja, Mauerfall wird auch gefeiert, aber der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit entbehrt natürlich dieses Datums innerhalb der Geschichte und wo wir auch der Meinung sind, dass das auch damit zusammenhängt, dass eben diese 25 Jahre Geschichte jetzt in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden sollen und Deutschland als Erfolgsmodell gefeiert werden soll und man dabei auch sehr schnell vergisst, woher dieses Deutschland eigentlich kommt.
Ja.
Ja,
jetzt, es ist jetzt 16.51 Uhr und wir wollten jetzt, euch noch was zu Gehör bringen.
Genau, wir hören jetzt noch von Daniel Kahn and the Painted Bird das Lied Denn wovon lebt der Mensch?
Denn wovon lebt der Mensch, in dem er stündlich den Menschen peinlich aussieht, anfällt, abwurzt und frisst?
Vielleicht habt ihr es erkannt, Brecht Weil, mal ganz anders. Aber in einer sehr ansprechenden Version.
Das finde ich auch.
Ja.
Deshalb haben wir sie gespielt.
Genau, haben wir sie euch zu Gehör gebracht. Sogar bilingual. Bravo. Steven, es ist jetzt 16.55 Uhr und der 3. Oktober und das Wochenende rückt näher. Was machst du eigentlich an den zwei Tagen, an den drei Tagen Freudentaumels über Wiedervereinigung?
Ja, ich glaube, man konnte das jetzt schon so ein bisschen raushören, dass ich da jetzt irgendwie nicht so der große Fan davon bin. Und ich habe diesen schönen Satz gelesen, dass Staat, Nation und Kapital zwar vieles sind, aber ganz sicher kein Grund zu feiern. Und dementsprechend, also werde ich auch ganz bestimmt am Freitag, den 2. Oktober, mich Richtung Hauptbahnhof in Kaisersack bewegen um 19 Uhr und da ein bisschen auch demonstrieren gehen, denke ich. Und
Präsenz zeigen.
Genau, und samstags mal gucken, was so los ist. Und auf jeden Fall freue ich mich auch auf einen Samstagabend auf eine Diskussion im DGB-Haus, auch zur aktuellen Lage der Nation mit Thomas Ebermann und Jutta Dittfuhr. Das ist dann, glaube ich, um 20 Uhr am Samstag im DGB-Haus. Und da werde ich auf jeden Fall auch da sein, denke ich, ja.
Gut, und wer diese Sendung nochmal nachhören möchte, das kann er morgen tun, in der Zeit von 14 bis 15 Uhr hier auf eurem Lieblingssender Radio X. Da wird es jetzt nämlich wieder die Wiederholung geben. Aber ihr habt natürlich auch jederzeit die Möglichkeit auf unserer Internetseite, wie heißt die nochmal? Hilf mir bitte.
absmagazin.de.
Genau, auf dieser Seite könnt ihr natürlich auch die heutige Sendung relativ bald nachhören und auch die ganze anderen Sendungen, auf die wir uns heute mitbezogen haben. Und ansonsten hast du noch einen Programmhinweis?
Ja,
Veranstaltungshinweis?
Genau, da würde ich ganz gerne mal drauf hinweisen. Da hatte ich vor zwei Wochen oder drei Wochen schon mal eine Sendung drüber, was auch ein bisschen mit unserem Thema von heute zusammenhängt. Im Studio Naxos in der Naxos-Halle am 22. und 24.10. dauert noch ein bisschen. Wenn ich was anderes machen würde, würde ich vielleicht nicht immer ans Geld denken. www.studionaxos.de ist ein Theaterstück, da geht es auch um Treuhand und um Griechenland, also um eins unserer heutigen Themen.
Und ansonsten kann ich jetzt noch darauf hinweisen, dass es hier gleich weitergeht bei Radio X, eurem Lieblingsradio und eurem einzigen Frankfurter Lokalradio mit Virus, Musikradio und Backspace. Und ich habe gerade schon durch die Glastüren, die unser Studio hier umfassen, gesehen, dass der geschätzte Kollege Seppel schon da ist. Und ich denke, wir geben ihm jetzt die Gelegenheit, mit unserer letzten Musik rechtzeitig das Studio zu entern und seine Sendung starten zu können.
Ja, das tun wir und wir verabschieden uns von euch, euch von uns und von euch für heute. Ja, am Mikrofon verabschieden sich der Nils
und der Steven.
Auf bald.
Ahoi.